Einen schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Beide Seiten live. Die Themen, die wir heute besprechen, sind erstens die Wienwahl und zweitens Papst Franziskus. Die Wienwahl bespreche ich jetzt gleich mit meinen beiden Gästen. Ich begrüße den ehemaligen Vizekanzler und bei der Wienwahl antretenden Spitzenkandidaten des Team Strache, Heinz-Christian Strach, im Studio. Herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Außerdem hier im Beide Seiten live Studio der Spitzenkandidat der Kommunistischen Partei für Wien, Tobias Schweiger. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Meine Herren, ich habe eine Frage an Sie beide. Sie haben eine Sache gemeinsam. Und zwar haben Sie laut eigenen Angaben 600.000 Euro plus minus für die aktuelle Wienwahl ausgegeben. Fangen wir vielleicht mit Ihnen an, Herr Strache. Wer hat diese 600.000 Euro bezahlt? Woher kommt dieses Geld? Wer finanziert Ihren Wahlkampf?
Ja, wir sind 2020 ja zur Wienwahl angetreten als Team HC Strache, haben damals 3,33% erreicht. Im Übrigen haben wir jetzt eine vierfach so gute Stimmung, die ich auf der Straße erlebe. Und da gibt es eine gesetzliche Parteienförderung, die dann definiert wird für jene, die in die Bezirksvertretungen kommen mit Bezirksräten. Und da war die Jahresförderung bei 330.000 Euro liegend. Nur im Vergleich, die SPÖ hat im Jahr, glaube ich, 16 Millionen Euro an Parteienförderung erhalten, ohne der Clubförderung, die da noch zusätzlich kommt. Das ist ja bei den Parteien, die nur in der Bezirksvertretung sind, nicht der Fall. Und wir haben dann mit dieser Parteienförderung den Kredit der letzten Wahl zurückgezahlt und haben ein paar Rücklagen gebildet und haben zusätzlich jetzt einen Kredit aufgenommen, um dieses Budget für die Wahl sicherzustellen.
Das heißt, Sie haben einen Kredit schon aufgenommen für diese Wahl. Jetzt ist es ja so, wenn Sie den Einzug nicht schaffen sollten, dann würden Sie persönlich, wenn ich es richtig verstanden habe, auch haften sozusagen oder dieses Geld dann zur Verfügung stellen wollen. Habe ich das richtig verstanden?
Naja, man hat natürlich das Risiko als Partei, das auch entsprechend dann natürlich zurückzuzahlen. Und klar, darauf sind wir vorbereitet und wir wissen, dass wir gut liegen, denn sonst würde man uns ja nicht so bekämpfen. Sonst wäre ich ja auch bei den Spitzenkandidatendiskussionen der Fernsehsender eingeladen, wo man ja nur die 5 Elefanten, die heute im Gemeinderat sitzen, einlädt, aber nicht die 7 Spitzenkandidaten, die wienweit zur Gemeinderatswahl antreten. Da haben wir offenbar ein paar Angst gehabt, mit uns zu diskutieren. Finde ich wieder spannend, weil es zeigt, dass wir offenbar gut unterwegs sind.
Ich kann Ihnen versichern, dass diese Entscheidung nicht bei uns so gefallen ist, dass wir Angst hatten, Sie in dieses Gespräch mit einzubeziehen, sondern ich gehe davon aus, dass es da andere Gründe dafür gibt, die Ihnen jetzt allerdings ad hoc...
Die Gründe kann ich Ihnen erklären, wenn alle Fernsehsender sich einhängen, ne, dann wird es einen Grund haben, dass die Mächtigen, die viele Inserate zahlen, wahrscheinlich was vorgeben und das wird wahrscheinlich der Bürgermeister Ludwig sein, der das nicht anders wollte. Früher gab es ja sogar Einzeldiskussionen. Ich glaube nicht einmal, ich kenne keinen einzigen Fernsehsender, der jetzt Einzel-TV-Duelle vorgenommen hat, außer Ihrer, muss ich sagen, großen Respekt, das muss man wohlwollend auch darlegen.
Ja. Sehr gut, das freut mich, dass wir da am Ende doch noch auf den grünen Zweig kommen. Herr Schweiger, die Frage an Sie. Die Kommunistische Partei in Wien, auch 600.000 Euro plus minus, die da ausgegeben werden für Wahlplakate, für Werbung auf sämtlichen Kanälen etc. Wer zahlt das?
Bei uns ist es ähnlich. Also wir sind bei der letzten Wienwahl mit 22 Mandaten in Bezirksvertretungen gemeinsam mit unserer Bündnispartei Links und haben dementsprechend auf Basis der Förderungen, die es da gegeben hat, Rücklagen gebildet und gleichzeitig nochmal aus den Mitgliedsbeiträgen, die wir beziehen, ein Wahlkampfbudget zusammengeschnürt, wo wir gesagt haben, da passieren Dinge, die auch tatsächlich nachhaltig sinnvoll sind oder die uns wichtig sind. Deswegen investieren wir zum Beispiel nicht nur in Plakate, sondern sind aktuell etwa mit einem Pizzawagen in ganz Wien unterwegs, wo wir kostenlose Pizza verteilen, weil uns schon wichtig ist, dass wir im Wahlkampf nicht nur Papier, das bekanntlich geduldig ist, unter die Menschen bringen, sondern bis zum gewissen Grad seinen Wahlkampf dafür nutzen, auch vorzuzeigen, was wir eigentlich wollen, wenn wir in den Gemeinderat einziehen würden. Und eines unserer großen Forderungen, die wir letzte Woche in die Medien auch nochmal explizit gebracht haben, war ja zu sagen, wir möchten Küchen, also öffentliche Kantinen, haben wir es genannt, in Wien begründen, wo man tatsächlich sozial treffsicher und an öffentlich gut zugänglichen Orten die Lebensmittelversorgung der Wienerinnen und Wiener besser regelt. Und das ist zum Beispiel ein Beitrag, den wir dazu leisten wollen, um das auch zu bewerben, um zu sagen, diese Idee hätte Zukunft. Und das ist, wie gesagt, eben aus Parteiförderungen und aus Mitgliedsbeiträgen finanziert.
Also Eat the Pizza statt Eat the Rich, kann man sagen.
Ja, bei uns waren es einfach die klassischen
gut zusammen und das ist der Vorteil. Ne? Also eine Pizza ist ja etwas, das kann man sich auch ganz gut teilen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, da kommen wirklich die unterschiedlichsten Leute zusammen, sitzen über einer Pizza zusammen und da entsteht eine politische Diskussion. Und insofern ist es nicht nur ein Beitrag zu einem vollen Magen, sondern auch zu einer demokratischen Kultur, die in der Stadt Wien, würden wir finden, auch ausbaufähig ist.
Bei uns waren es einfach die klassischen Wiener Würstel, ne, die man kostenlos den Bürgern gegeben hat mit unserem Würstelwagen. Und haben viele gesagt, die Würstel da im Rathaus, die brauchen endlich Kontrolle. Und so gesehen bin ich da zuversichtlich.
Herr Strache, das Team Strache und Sie selbst werden einmal mehr und auch die FPÖ, muss man sagen, von einem Spesenskandal heimgesucht. Viele sagen nicht ganz zufällig, so knapp vor der Wienwahl tauchen da jetzt wieder Enthüllungen auf. Es geht um eine mutmaßlichen Spesenmissbrauch bei der FPÖ. Schadenssumme rund 1 Million Euro. Es sollen unter anderem Gelder geflossen sein, Parteigelder an Sie, die privat verwendet wurden, unter anderem für Urlaube, für die Überwachung Ihrer ersten Frau. Wir können uns das vielleicht auch gemeinsam ansehen, wir haben das dann nochmal aufbereitet. Sehr schwerwiegende Vorwürfe, die da gemacht werden, auch nicht an Sie, sondern auch an die FPÖ. Also wenn wir uns das da gemeinsam ansehen wollen, dann gibt es da eben entsprechende Aufwendungen der Bundespartei und auch der Wiener Landespartei an Sie, so der Vorwurf, 90.000 Euro für Urlaube, 3.200 Euro für Zigaretten und Süßigkeiten, fast 200.000 Euro für eine Reinigungskraft oder Reinigungskräfte und rund 9.500 Euro für die Observation Ihrer ersten Ehefrau. Die Frage an Sie, Herr Strache, haben Sie eigentlich vor, juristisch vorzugehen gegen jene, die diese Daten jetzt veröffentlichen oder die das behaupten?
Noch einmal. Wir haben seit 5,5 Jahren ein Ermittlungsverfahren und ich habe ja 14 Ermittlungsverfahren, ja bereits hinter mir, die ich gewonnen habe. Ich habe eins gelernt, du weißt, was du nicht gemacht hast und welche falschen Vorwürfe es gibt. In aller Ruhe, dort wo es hingehört, Stellung beziehen und das Vertrauen in die unabhängige Justiz und die Gerichtsbarkeit zu haben. Ich gehe nur auf zwei Punkte ein, weil man geht einfach nicht auf massenhaft falsche Vorwürfe ein, aber auf zwei Punkte gehe ich gerne ein. Private Urlaube sind mir nie gezahlt worden, sondern Urlaube habe ich immer privat bezahlt, ja, und nie die Partei. Wenn ich Aufenthalte hatte, die beruflich definiert worden sind, haben gewählte Organe, Finanzreferenten, Rechnungsprüfer das geprüft und als Spesenausgaben bewertet und beschlossen und daher die Kosten übernommen und das ist dann auch entlastet worden. Süßigkeiten habe ich mein ganzes Leben lang nicht gegessen und auch nicht bestellt, also passt überhaupt nicht zusammen. Und bei den Zigaretten weiß ich, dass es damals in den Büroräumlichkeiten einen gemeinsamen Schrank gab, wo sich alle möglichen Mitarbeiter bedient haben. So gesehen sehe ich dem Ganzen sehr gelassen entgegen, weil es gewählte Organe gab, die geprüft haben, was ist privat, was sind Spesen. Nach der Prüfung hat man mir gesagt, das sind private Ausgaben, die hast du zu zahlen, zu decken. Das habe ich dann gezahlt. Das, was die Partei als Spesenausgaben definiert hat, hat die Partei übernommen. Und dann gab es sogar, wie in jeder Partei vorgesehen, Entlastungen am Parteitag. Und das ist einfach die gesetzliche Gegebenheit einer Partei. Und auf diese ganzen anderen falschen Vorwürfe gehe ich gar nicht ein. Das wird sich alles auflösen.
Das heißt, Sie haben auch nicht vor, gerichtlich vorzugehen gegen.
Na, das wird sich ja gerichtlich lösen. Ja.
Ja. Ich glaube, Sie können doch sagen, ich.
Bei einem laufenden Ermittlungsverfahren klagt man nicht, sondern wartet es ab. Und wenn es eingestellt ist, dann klagt man.
Ja. Haben Sie vor, das zu machen, wenn das dann soweit ist?
Naja, ich habe immer wieder dort, wo mir Unrecht getan wurde, wo man Geduld beweisen musste, zum Beispiel bei der Wochenzeitung Österreich und Ö24-Gruppe, die 150 verleumderische Veröffentlichungen über meine Person getätigt haben, habe ich auch 2,5 Jahre Geduld haben müssen, dass ich dann in der ersten Instanz alle Verfahren gewonnen habe, noch immer nicht rechtskräftig. Manchmal muss man Geduld haben, bis man zu seinem Recht kommt.
Jetzt ist es ja so, dass auch die FPÖ und noch aktive Parteifunktionäre bei der FPÖ beschuldigt werden. Unter anderem soll Dominik Knepp beigetragen haben dazu, dass hier Parteigelder, auch Steuergelder, missbräuchlich verwendet wurden. Versucht sich die FPÖ da so ein bisschen in ihnen abzuputzen?
Schauen Sie, ich kommentiere das jetzt nicht, wer sich wo abputzt. Es ist nur zufällig, dass das, und das sind alles keine Neuigkeiten, jetzt knapp eine Woche vor der Wahl auf einmal medial aufbereitet werden. Das weiß man seit fünfeinhalb Jahren wird ermittelt. Es gibt nichts Neues. Das Einzige, was neu ist, also ist, dass mehrere ehemalige Mitarbeiter mit Meineid Falschaussagen gemacht haben, wo sie mich mit Falschaussagen versucht haben zu belasten und daher vor Gericht gestellt worden sind und eine Diversion erhalten haben. Das wären die einzigen Neuigkeiten, die neu sind. Alles andere weiß man seit 5,5 Jahren.
Ja, gleichzeitig ist immer noch erklärungswürdig.
Nein, aber wir leben ja in einem Staat. Nein, schauen Sie, das ist ja genau der Punkt. Ne? Bei uns wird eine Schuldvermutung gelebt. Ne? Da versucht man Menschen, irgendwie habe ich es erlebt, jetzt bei den anderen 14 Verfahren, die ich gewonnen habe, bei allen Berichterstattungen, Schuldvermutung und so und da und dort. Naja, und dann gewinnst du und dann kommt so klein ein Bericht darüber und das bei 14 gewonnenen Verfahren. Also ich glaube, irgendwann einmal sollte man einfach Ruhe geben und nicht den Vorverurteilungsmechanismus leben.
Grundsätzlich gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung.
Naja, das sagt man immer dazu. Ich glaube, wir brauchen ein anderes Rechtssystem, wo man wie in Deutschland, solange ermittelt wird, keine Berichterstattung hat und wenn angeklagt wird, dann die volle Berichterstattung und eine öffentliche Abhandlung. Dann gibt es keine Vorverurteilung und dann haben die Menschen ein faires Verfahren.
Können Sie dem was abgewöhnen, Herr Schweiger? Was sagen Sie dazu?
Ich bin Gott sei Dank in diesem Wahlkampf, wie gesagt, vor allem in einem Pizzamobil unterwegs und mit anderen Dingen beschäftigt als die jüngsten Veröffentlichungen, würde die Diskussion aber tatsächlich gern auf eine andere Ebene heben, weil ob da etwas Unrechtes passiert ist oder nicht, steht mir weder zu bewerten oder nicht, das geht wen anderen was an. Was mich sehr wohl etwas angeht, und das ist schon etwas, was wir in der Wiener Politik sehr gut bemerken, ist, dass Parteien mit deutlich zu viel Geld ausgestattet werden, dass überhaupt solche Fragen in den Raum kommen können. Wir als KPÖ treten deswegen auch dezidiert für eine Kürzung der Parteienförderungen und der Politikergehälter ein. Nicht deswegen, weil wir sagen, jeder, der in der Politik ist, hat irgendwie sich was zu Unrecht zu Schulden kommen lassen, sondern weil wir glauben, dass insgesamt die Beträge, die Parteien momentan zur Verfügung haben, mit denen sie operieren, die Selbstverständlichkeit, mit der Parteiapparate durch eine Stadt rollen, um zu erklären, dass nur mit dieser oder jener eigentlich Emotion, möchte man ja fast sagen, diese Stadt gerettet werden kann, dass das an den Menschen vorbeigeht. Wir glauben, dass es eine Politik braucht, die tatsächlich mit dem Blick von normalen Menschen arbeitet. Und das hat schon auch mit den Umständen zu tun, aus denen heraus man Politik macht. Und deswegen treten wir, wie gesagt, dafür ein, dass man sowohl was die Parteienförderungen angeht, als auch die Politikerbezüge angeht, deutliche Kürzungen einzieht, um eben tatsächlich eine Verselbstständigung von so Apparaten, wo dann überhaupt diese Frage von was ist Spesen, was ist nicht Spesen, was ist
das
legal, was ist illegal, überhaupt nicht aufkommt.
Das finde ich spannend insofern, dass ich mir durchaus auch denke, naja, wenn man den Menschen, die sich da hergeben für diesen Job, der ein sehr undankbarer Job auch sein kann, und da werden sie beide mir recht geben, wo man so durchaus auch Anschuldigungen aushalten muss, Anfeindungen aushalten muss, in der Öffentlichkeit
steht. Ja, den Neid musst du dir erarbeiten. Und auch verdienen. Ne? Das ist etwas, was in der Politik. Nein, ganz ehrlich, so das ist es ja. Nein, aber man wird ja angepatzt ohne Ende. Da bin ich ja ein leichtes Beispiel dafür. Ja.
Sollen Politiker nicht dementsprechend mehr verdienen, weil sie eben auch
die. Schauen Sie, ich glaube, das ist wirklich nicht das Thema. Also, wir tun dann so, als wäre es dann so. Also, das Ding ist, ich kann nur meine Motivation darstellen. Warum gehe ich in die Politik? Ich bin in die Politik gegangen und ich erlebe das tagtäglich in unseren Sozialsprechstunden, weil es einfach Menschen gibt. Sehr viele Menschen in Wien, in Österreich, auch über Österreich hinaus. Aber ich kann jetzt gerade vor allem in Wien und in Österreich wirken. Es gibt so viele Menschen, die keinerlei politische Vertretung in den Parlamenten haben, die teilweise schikaniert werden, die seit Jahren irgendwie auf.
Ja, warum müssen Menschen, die diese Menschen vertreten, schlecht bezahlt sein?
Es geht nicht um schlecht bezahlt, darum geht es nicht. So, ich habe wirklich einen emotionalen Grund. Ich komme heute aus einer Sozialberatung, wo ich wieder vor einer ausweglosen Situation gestanden bin und mir gedacht habe, wir kennen auch nur irgendwie so ganz ein bisschen helfen, aber so viel, also eigentlich müsste man die gesamte Gesetzeslage ändern, damit diese Person zu ihren Rechten wirklich kommen kann. So, ich glaube schon, dass es wirklich entscheidend ist, dass Menschen in der Politik sind, die diese Probleme nicht nur vom Hörensagen kennen, sondern die zumindest in bestimmten Fragen wie, ist eine Mieterhöhung von, was weiß ich, 5 Mieterhöhungen im Gemeindebau, wir hatten es, glaube ich, bei der letzten Diskussion, 5 Mieterhöhungen im Gemeindebau von 2023 bis 2024. Wenn ich im Bereich verdiene, was unser Bürgermeister Ludwig verdient, dann habe ich tatsächlich keine Vorstellung mehr davon, was das bedeutet, eine solche Mieterhöhung. Mhm. Ich bin der Meinung, dass Menschen in der Politik sein sollten, die wissen, dass das sehr weh tut, wenn man solche Mieterhöhungen.
Also da haben wir eine gemeinsame Position. Mhm. Das Traurige dabei ist, dass es ja wahnsinnig viele Berufspolitiker gibt, die haben keine Stunde in der Privatwirtschaft verbracht. Ne? Ich komme ja, ich sage, aus einer Berufsentwicklung, wo ich eine Berufsausbildung, eine Lehre gemacht habe, Angestellter war, mich dann selbstständig gemacht habe. Ich kenne das Leben ja als arbeitender Mensch, als Unternehmer aus der Praxis. Ja? Und es gibt ja so viele Politiker, die in Wahrheit keine Stunde in der Privatwirtschaft verbracht haben und daher über Dinge reden, die sie gar nicht bewerten können. Wie schwierig es Menschen draußen haben, wie viele Probleme die Menschen draußen haben, was für Bürokratiehürden die Unternehmer zu überwinden haben, wie wenig den Arbeitnehmern teilweise überbleibt, ja, für ihre Arbeit und die dann zu Recht empört sind, wenn Menschen, die keine Stunde gearbeitet haben, die Mindestsicherung nachgehauen kriegen und Pärchen mit Kindern im Asylbereich 4.000 netto und mehr erhalten, ja, und sie als arbeitende Menschen, die Steuern zahlen, am Ende wesentlich weniger haben, ja, und nicht über die Runden kommen. Da passt ja einiges nicht.
Sie haben ja auch gut verdient, grundsätzlich als Vizekanzler, als Nationalratsabgeordneter etc.
Na, keine Frage.
Sie müssen ja nicht schlecht.
Keine Frage. Ich habe mich ja nicht beschwert, aber in der Privatwirtschaft kannst du natürlich wesentlich mehr verdienen. Ja. Hast nicht die Kriminalisierungsversuche, hast nicht rund um die Uhr sozusagen den Fokus der Öffentlichkeit. Nein, das, was du tust, musst du als Überzeugung tun. Du musst brennen dafür. Du musst einen Idealismus haben und da geht's nicht ums Geld. Wenn du Geld verdienen willst, dann brauchst du nicht in die Politik gehen, dann gehst du in die Privatwirtschaft. Du musst dafür brennen, weil du für die Menschen was ändern willst und weil du die Menschen magst und weil du der Verantwortung für deine Kinder und Kindeskinder lebst. Und deshalb nimmst du auch diese Anfeindungen in Kauf, ja, dass sie dann so ausfallen, wie es bei mir ausgefallen sind. Naja, also mit so einer
Ausartung habe ich auch nicht gerechnet.
Also ich verspreche Ihnen eines. Ich verspreche Ihnen eine Sache. Mhm. Stellen Sie sich einmal vor, alle politischen Parteien in Wien würden das machen, was die KPÖ macht, wenn sie in diesen Gemeinderat einzöge. Zu sagen, ab 2500 Euro netto ist Schluss, das Geld geben wir weiter, wem es die andere Partei geben, ist uns wurscht, wir geben es an Menschen.
So, aber das in Graz auch schon der Fall ist.
Genau, stellen Sie sich das einmal vor. Glauben Sie wirklich, die Diskussionen zum Wiener Wohnungsmarkt, wo die Mieten in die Höhe schießen, würden so verlaufen, wie sie verlaufen? Stand der Dinge, eine vorbildliche Stadt, nicht vergleichbar mit München und anderen Metropolen, boah, das ist eine Katastrophe. Es ist in Wien eine Katastrophe, sich eine Wohnung zu suchen, wenn man nicht über ein bestimmtes Niveau verdient. Stellen Sie sich vor, alle Entscheidungsträgerinnen in Wien würden mit einem und das verlangen wir gar nicht, sage ich dazu, aber stellen Sie sich einfach als Gedankenexperiment vor, alle Politikerinnen in Wien würden das tun, was die KPÖ macht. Glauben Sie wirklich, dass die politischen Entscheidungen so ausfallen würden, wie sie ausfallen? Ganz sicher nicht. Ich verspreche Ihnen eines. Würden die das Gleiche machen wie wir, dann würden die Entscheidungen für Menschen getroffen werden, die mit 2500 Euro netto nach Hause gehen. Nicht für Menschen, die mit 4 bis 6, 7, 8, 9, 10 nach Hause gehen. Und das ist ein relevanter Unterschied, weil die meisten Menschen in dieser Stadt verdienen nicht mehr als 2500 Euro.
Ja, und das Drama ist ja, dass halt das Wohnen ja überhaupt nicht mehr leistbar ist. Ich meine, ich bin jetzt seit Ende Jänner auf der Straße, bin mit den Menschen täglich in Kontakt. Du triffst alle Altersgruppen, junge Menschen, 23, 24, 25-Jährige, die sagen, du, ich wohne noch bei meinen Eltern, ich kann mir keine Wohnung leisten, ich krieg keine, die man leisten kann. Ja? Teilweise über 30. Ja? Also da ist ja in der Gesellschaft eine, da ist in der Gesellschaft eine Entwicklung der Fall, wo die Leute wirklich verzweifelt sind. Und die arbeiten, die sind nicht faul. Ja? Und da muss doch grundsätzlich von der Politik erkannt werden. Da braucht es sozialen Wohnraum, Gemeindewohnungen. Da müssen wir einfach wesentlich mehr bauen, mindestens 15.000 Wohnungen. Ne? Und da fehlt es an allen Ecken und Enden und das muss wieder wirklich leistbar werden. Ja? Und ich befürchte Schlimmes im Juni, wenn das Budget am Tisch liegt, weil 15 Milliarden Staatsverschuldung, naja, da haben die Roten das gemacht, was sie gut können, nämlich das Geld der anderen, was nicht ihnen gehört, beim Fenster aussehen und sich dann wieder bei den Menschen durch Gebührenerhöhungen und anderen Bereichen zurückzuholen. Das wird eine Katastrophe, die ist zu befürchten.
Eine Katastrophe ist zu befürchten, gilt für Sie beide, sage ich jetzt mal, ist, dass Sie möglicherweise den Einzug nicht schaffen in den Wiener Gemeinderat. Wir haben dazu eine aktuelle Umfrage und diese Umfrage zufolge sieht so aus, dass die SPÖ, und das ist, glaube ich, kein großes Geheimnis, diese Wahl natürlich ganz klar gewinnen wird. Die SPÖ in Wien liegt demnach auf Platz 1 und zwar mit knapp 40%, 38,6. Das ist ein Minus von 3%, aber immer noch ganz klar der erste Platz. Die FPÖ würde sich demnach eigentlich verdoppeln, da kommt er auf mehr als verdoppeln, sogar 21,8%. Die Grünen verlieren leicht, kommen auf 12,3%. Die ÖVP verliert massiv, die Neos gewinnen leicht dazu. So, und jetzt kommt's, die KPÖ würde den Einzug nicht schaffen und auch...
Und wir sind gar nicht mehr dabei, wenn wir so gut liegen. Ne? Wir sind gar nicht mehr dabei, weil wir schon bei über 5% sind. Also schauen Sie, wir haben ja selbst Umfragen gemacht. Ja. Und wir haben bereits im Jänner, bevor wir die Kandidatur entschieden und bekannt gegeben haben, vom INSA-Institut, und das ist nicht irgendein Institut, eine Umfrage gemacht, wo wir einfach die Frage gestellt haben, wenn der Heinz-Christian Strache mit einer eigenen Partei, in dem Fall Team HC Strache, bei der Wienwahl antritt, würden Sie ihn wählen? Fragestellung ja, nein, weiß nicht oder kein. Keine Angaben. 13% haben gesagt, ja, ich würde ihn wählen. 10% haben gesagt, sie wissen es nicht. Und 3% haben gesagt, keine Angabe. Das war die Ausgangsposition. Jetzt haben wir 2020 3,33% erreicht, ohne Wahlplakate. Mit einem Corona-Wahnsinn, wo wir nicht einmal Straßenwahlkampf machen konnten, wo wir eingesperrt waren daheim. Ja, und jetzt haben wir eine völlig andere Ausgangsposition nach 14 gewonnenen Ermittlungsverfahren, die ich ja auf der Straße spüre. Ich frage mich daher, warum versucht man mit solchen Spielereien die Wähler irgendwie zu beeindrucken. Also ich sage, ich gebe auf Umfragen gar nichts. Ich bin davon überzeugt, dass da eine Überraschung, ja, naja, weil ich ja die andere Seite kenne. Ja. Und ich kenne ja auch Umfragen, wo wir bereits ungewichtet bei über 4% liegen. Das ist für eine Kleinpartei extrem viel, weil wenn man das gewichtet, kann das bis 7% oder 8% nach oben gehen, weil du eine Kleinpartei ganz anders nur erfassen kannst in den Umfragedaten wie große. Und daher sage ich, wir sind Außenseiter.
Ja.
Ja, ich würde mich freuen, wenn wir überraschen. Und wenn es vielleicht so sein, lange Gesichter gibt vom Bürgermeister Ludwig und
Co. Sollte es so sein, dass Sie nicht diese Überraschung schaffen, sollte es so sein, dass Sie wider Ihres eigenen Erwartens nicht den Einzug schaffen, unter 5%.
Schauen Sie,
das ist die Frage, die, glaube ich, auch viele Menschen interessiert in Österreich. Ja. Wenn Sie diese 5% nicht schaffen und den Einzug nicht schaffen, was das mit Ihnen als Politiker ist, das das Ende Ihrer politischen Karriere? Oder sagen Sie, ich nehme es als Ansporn, beim nächsten Mal schaffen wir die 5% wieder trotzdem?
Schauen Sie, wir treten an, um mit meiner Erfahrung auch der Roten Almacht im Gemeinderat endlich einmal 5 unruhige Jahre sicher zu stellen. Das ist das Ziel. So, und ich bin guter Dinge, dass wir das erreichen. Und ich stelle mich, noch einmal, ich bin guter Dinge, dass wir es erreichen und ich nehme
und akzeptiere jedes Wahlergebnis, weil das ist Demokratie. Und das muss man so, wie es kommt, auch annehmen, akzeptieren und dort seine Aufgabe erfüllen, wo man hingestellt wird. Und die werde ich annehmen.
Anders. Wie muss das Ergebnis ausschauen, dass Sie sagen, okay, ich tue mir das nicht mehr an, ich habe offensichtlich nicht geschafft, genug Menschen zu überzeugen von meiner Politik, von meiner Person, ich hau den Hut drauf und kehre der Politik den Rücken und sag adieu.
Also ich werde immer ein politischer Mensch bleiben, ja, denn ich bin politisch und gleich, ob ich auch neben der Politik in der Privatwirtschaft tätig bin, werde ich immer ein politischer Mensch bleiben und meine Gesinnung auch leben. Ja, und ich werde mich dort einsetzen, wo ich hingestellt werde. Der Wähler ist an Bord und nicht irgendwelche Interpretationen oder, ich weiß nicht, die Hellseherkugel. Ja. Also ich bin guter Dinge.
Naja,
schauen Sie, ich sage Ihnen ganz trocken, wir haben ja auch Straßenumfragen gemacht. Ja. Und ich erlebe im Vergleich zu 2020 und 2025, ich sage Ihnen ganz trocken, eine mindestens dreimal bis vierfach so gute Stimmung auf der Straße.
Ja. Nein, also, Lassen Sie mich nur in dem Schweigen eine Frage stellen.
Da muss man doch sagen, ich erinnere mich an, und das ist jetzt wirklich, wirklich spannend, vor 20 Jahren bin ich das erste Mal als Spitzenkandidat in Wien angetreten. Damals habe ich eine FPÖ in Wien übernommen bei 3%. Am Freitag vor dem Wahlsonntag 2005 haben die österreichischen Umfrageinstitute in den veröffentlichten Zeitungen mir 3% gegeben. Am Wahlsonntag waren es 15%. Und ich habe das nie vergessen, weil es zeigt, wie man mit Umfragen spielen kann und Schindluder treiben kann. Ich gebe auf Umfragen gar nichts, es zählt nur das Wahlergebnis.
Wir werden sehen, wie es dann ausgeht. Ja. Tatsächlich die Frage auch an Sie, Herr Schweiger. Sie haben jetzt ein Bündnis gegründet, KPÖ, die Kommunistische Partei, mit der Linkspartei. Sollte der Einzug auch hier nicht gelingen, sollte die 5%-Hürde nicht überschritten werden können, war es das dann mit diesem Bündnis? Sind Sie dann so, dass Sie sagen, na gut, das hat sich offensichtlich nicht ausgezahlt, wir gehen wieder getrennte Wege?
Dieses Bündnis hat es ja auch bei der letzten Wahl gegeben. Das ist, glaube ich, wirklich nicht die Frage, weil was uns politisch antreibt, konnten wir in den vorherigen Fragen schon diskutieren und das endet nicht mit diesem Wahltag. Aber dieser Wahltag hat ja eine interessante Frage. Wer Bürgermeister ist, ist es nicht. Wir alle wissen, wer Bürgermeister wird und wir alle wissen, er kann sich den Koalitionspartner danach aussuchen. Die einzige Frage, die die Wählerinnen und Wähler bei dieser Wahl tatsächlich beantworten können, ist, ob es eine Opposition gegen die SPÖ im Wiener Gemeinderat gibt, die SPÖ dort trifft, wo sie es sich seit Jahren bequem gemacht hat, die ihnen mit glaubwürdiger Wohnenpolitik, mit glaubwürdiger Sozialpolitik in den Hintern tritt und die regelmäßig die Probleme von den Menschen, die es sich nicht richten können, in diesen Gemeinderat trägt. Weil ob die SPÖ, wen auch immer sie sich als Koalitionspartner aussucht, weiter wie bisher tun kann oder ob sie sich doch daran erinnern muss, dass es Menschen in Wien gibt, für die sie einmal gestanden hat, aber für die sie sich schon seit vielen Jahren nicht mehr interessiert, hängt von einer Frage ab. Schafft es die KPÖ in den Gemeinderat oder schafft es es nicht? Wenn wir es schaffen, dann können wir in dieser Stadt sehr viel bewirken. Wenn es nicht gelingt, dann werden wir unsere tägliche Arbeit weiter fortsetzen, wie wir sie eben tun, wo wir tagtäglich uns darum bemühen, Menschen zu helfen. Weil für uns ist tatsächlich Wahlkampf nicht ein Fußballspiel, wo es dann einen Abpfiff gibt und dann ist quasi der Endstand fixiert, sondern es ist immer eine Zwischenetappe auf einem Weg dafür, für eine bessere Welt einerseits sich einzusetzen und andererseits einfach auch mehr Möglichkeiten zu gewinnen, Menschen in ihrem Alltag nützlich zu sein und für sie da zu sein.
Gut, also für beide halte ich fest, wenn sie den Einzug nicht schaffen, wenn sie bei dieser Wahl also nicht die 5%-Hürde erreichen, dann würden sie trotzdem weitermachen und auch weiterhin politisch aktiv sein. Zu guter Letzt noch eine Frage an Sie, Strache. Ich fand es ganz interessant, ich habe auf der Homepage des Team Strache ein YouTube-Video heute gefunden, ganz an erster Stelle gleich, wo Rap-Musik zu hören ist. Pastime Paradise von Stevie Wonder ist da die Grundmelodie. Man kennt es von Gangsters Paradise oder dann Gitarre von Coolio später. Es ist ein Rap, wo es geht um Kriminalität, um Messerkriminalität, wie Sie es auch nennen, Drogenkriminalität etc. Die Frage an Sie, Sie haben das offensichtlich nicht gerappt diesmal, das kennen wir auch, dass Sie da ganz, ganz gern musikalisch aktiv werden. Ist das tatsächlich jemand, der das eingerappt hat? Ist das eine künstliche Intelligenz? Wie ist das entstanden?
Naja, schauen Sie, es ist natürlich die Freiheit der Kunst eine ziemlich breite und auch die künstliche Intelligenz ist da natürlich oft im Spiel. Wir erleben ja unterschiedliche Werbevideos, die von anderen Parteien im Bereich der künstlichen Intelligenz gemacht worden sind für den Wahlkampf, aber halt leider Gottes mit einer bitteren Realität im Hintergrund. Erst gestern ist ja das Drama in Brauter passiert, wo ein junges Mädchen von Asylwerbern, ich glaube Afghanen und Syrer waren es, missbraucht und vergewaltigt wurde und dabei gefilmt worden ist. Ne? Und das ist leider Gottes nicht ein Einzelfall, sondern das ist
wirklich... Es geht nicht um Missbrauch.
Gewalt, Überfall, ja. Das ist kein Einzelfall, das ist die tägliche Realität.
Aber das ist KI generiert und es ist...
Es bringt das auf den Punkt, ja, was wir leider Gottes erleben, natürlich auch im Bereich der Freiheit der Kunst und natürlich da oder dort auch mit künstlicher Intelligenz.
Ja. Das ist natürlich völlig in Ordnung. Grundsätzlich ist auch gar nicht als Kritik gemeint. Das hat mich nur interessiert. Einfach auch als musikinteressierter Mensch. Eine allerletzte Frage habe ich noch an Sie, weil wir noch kurz Zeit haben. Es ist 2025. Sie treten als kommunistische Partei an. Es gibt auf der ganzen Welt mittlerweile nur noch sehr wenige Länder, die Kommunismus als Staatsform haben. Man kann darüber streiten, ob China tatsächlich kommunistisch ist oder nicht, mit einem doch sehr turbokapitalistischen Wirtschaftssystem auch. Wie zeitgemäß ist Kommunismus noch im Jahr 2025?
Ich glaube, mehr denn je. Also wenn wir tatsächlich darüber nachdenken, wie viele Menschen, also wie viel Wohlstand, fangen wir mit dem Wohlstand an. Wie viele Menschen tagtäglich dafür arbeiten gehen, und es sind ja wirklich viele fleißige Menschen in dem Land, die sich wirklich kaputt arbeiten, die für ihre Pension nicht mehr sehr viel haben, nachdem sie arbeiten gewesen sind, und Reichtum produzieren, den wir so noch nie gekannt haben. Und wie ungleich unsere Gesellschaft immer mehr wird, wo Menschen, die tatsächlich, obwohl sie Vollzeit arbeiten gehen, nicht wissen, wie sich die nächste Miete bezahlen sollen. Dann sehen wir im Wohnenbereich, im Energiesektor, haben wir es in den letzten Jahren auch gesehen, der Markt, da hat es immer geheißen, der regelt das. Aber für wen? Also für uns hat das nicht geregelt. Für mich nicht. Für niemanden, den ich kenne, hat das geregelt. Und deswegen glaube ich auch, dass es nicht ohne Grund ist, dass viele junge Menschen, vor allem die nicht mehr mit den Feindbildern, die man über uns gezeichnet hat, aufgewachsen sind, zu uns kommen und sagen, na genau, ihr steht für das, was wir wollen. Eine Gesellschaft, die den Mensch...
Ja, aber viele sind das nicht offensichtlich. Also ausbaufähig.
Also ich verstehe Ihren Standpunkt.
Wir freuen uns über die
vielen Menschen, die tatsächlich bei uns aktiv werden. Also hunderte Leute, die jetzt gerade im Wien-Wahlkampf ehrenamtlich für uns Zeitungen austragen oder die in den verschiedenen Projekten mitarbeiten, die wir machen. Und da bin ich sehr stolz darauf tatsächlich, weil wir auch ein neues Gemeinschaftsgefühl ins Zentrum stellen. Eines, das darauf beruht, dass man füreinander einsteht. Und das ist eben etwas, was uns auch unabhängig von einem konkreten Wahlerfolg wichtig ist, weil wir glauben, dass Zusammenhalt von den Menschen, die etwas schaffen, das Einzige ist, was unsere Gesellschaft...
Und das ist genau der Unterschied, weil wir sagen sozial statt sozialistisch und statt kommunistisch. Man kann nämlich sozial sein, muss aber sich nicht sozusagen in der sozialistischen Irrpolitik oder in der kommunistischen sozusagen befinden und wegbewegen, sondern man kann mit sozialer Verantwortung leben, aber trotzdem von den Menschen auch eine entsprechende Leistung erwarten.
Wie das Ganze dann gutiert wird von den Wählerinnen und Wählern, das sehen wir am Sonntag. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, Herr Strache, fürs Kommen, und ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, Herr Steiger, fürs Kommen ins Studio. Viel Erfolg Ihnen beiden natürlich dann auch bei der kommenden Wienwahl. Ja, und wir sind gleich wieder zurück, und da besprechen wir unter anderem natürlich auch die Frage, wie glaubwürdig ist Heinz-Christian Strache in Sachen Spesenaffäre? Welche Probleme haben eigentlich die anderen Parteien? Das ist natürlich auch nicht zu vergessen. Da gibt es auch einige, nennen wir es mal, Wehwehchen, an denen die anderen laborieren. Und wir werden uns natürlich auch unterhalten über den Tod von Papst Franziskus und die Frage, wie geht's da jetzt weiter? Gleich. So, nach diesem sehr interessanten Gespräch mit Heinz-Christian Strache und Tobias Schweiger von der Kommunistischen Partei besprechen wir jetzt natürlich nicht nur das, was da eben gerade Thema war, nämlich unter anderem die Spesenaffäre rund um die FPÖ und die bevorstehende Wienwahl, sondern auch in weiterer Folge den Tod des Papstes und wie es da jetzt weitergeht. Und das bespreche ich mit meinen Kolleginnen bzw. Kollegen Soraya Pechtl vom Falter. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und mit Gernot Bauer, Innenpolitik-Chefredakteur vom Profil.
Guten Abend.
Jetzt haben wir den Herrn Strache und den Herrn Schweiger hier gesehen im Studio. Die beiden waren überraschend freundlich, finde ich, über weite Strecken, haben sich da also durchaus immer wieder auch gegenseitig das Wort gesprochen. Die Frage, die ich mir da schon so ein bisschen stelle auch, ist, wie weit kämpft zum Beispiel HC Strache jetzt auch um sein politisches Überleben? Ich würde die Frage einfach mal gleich an Sie stellen.
Naja, ich würde schon sagen, dass er um sein politisches Überleben kämpft. Wenn man den Umfragen glaubt, dann hat er eigentlich keine Chancen, in das Rathaus einzuziehen. Also das Team HC Strache wird den Einzug nicht schaffen. Und dann ist schon die Frage, wie es mit ihm weitergeht. Ob er bei der nächsten Wienwahl dann nochmal antritt, ob er bei der Nationalratswahl nochmal antritt. Weil, also, der Erfolg wird sich in Grenzen halten.
Herr Bauer, wie sehen Sie das? War es das von HC Strache, wenn er es nicht schafft, in den Gemeinderat einzuziehen?
Da bin ich ganz bei der Kollegin. Also das ist sicher seine letzte Möglichkeit, noch einmal Fuß zu fassen in der Politik, vor allem in der Landes- bzw. Gemeindepolitik. Dass er das auf Bundesebene schafft, ist absolut auszuschließen. Man muss sich ja vergegenwärtigen, das kostet ja auch alles sehr viel Geld. Ich glaube, er hat bei Ihnen auch geklagt gerade, dass er keine Mittel hat, um einen ordentlichen Wahlkampf zu führen. Er braucht Leute, die ihm da unterstützen. Und er braucht in erster Linie natürlich Wähler. Und ich glaube, irgendwann kommt dieser dieser Punkt, wo sich auch Heinz-Christian Strache vielleicht eingestehen muss, dass das nichts mehr wird. Allerdings bin ich schon sehr gespannt auf den Wahlabend, also dass er reinkommt. Er war ja doch sehr optimistisch, dass er diese 5% schafft. Das glaube ich, bin ich auch wieder bei Ihnen, wird eher knapp für ihn. Aber er kann schon diese 1, 2, 3 Prozentpunkte erzielen, die dann der FPÖ vielleicht am Ende abgehen,
Dominik Knepp. Das ist ein interessanter Punkt natürlich, es geht ums Geld wieder einmal und da gibt es jetzt wieder mal Vorwürfe auch gegen das Team Strache bzw. Heinz-Christian Strache und auch die FPÖ in weiterer Folge in Wien. Es geht um die sogenannte Spesenaffäre. Ist das Zufall, dass das jetzt so kurz, sagen viele FPÖ-Wähler jetzt auch, es ist jetzt ein komischer Zufall, dass da ausgerechnet 2 Wochen vor der Wien-Wahl jetzt wieder diese Zahlen auftauchen? Was sagen Sie
dazu? Man muss sagen, die Spesenaffäre begleitet uns ja schon lange. Es ist ja nicht so, dass jetzt in den vergangenen, weiß ich, wie vielen Jahren nichts passiert wäre. Also das poppt ja immer mal wieder auf. Ich würde jetzt da niemanden unterstellen, dass da eine politische Motivation dahinter steckt.
Also das ist...
Aber das ist eine,
meiner Meinung nach... Ein zufälliger Zeitpunkt.
Ja. Wobei er mit einem Punkt ja recht hat, Heinz-Christian Strache, den er bei Ihnen gebracht hat, dass er bisher noch in allen Punkten, bisher, dass es nur Einstellungen gab von allen möglichen Korruptionsvorwürfen, die ihn zum Beispiel auch betreffen als ehemaliger Vizekanzler. Es wäre quasi eine Ironie der Geschichte, wenn er ausgerechnet dafür dann verurteilt würde, dass er seine eigene Partei geschädigt hat. Auch da gilt natürlich die Unschuldvermutung. Er ist ja sehr optimistisch, dass er da rauskommt. Aber natürlich, der Fall ist da und ich darf daran erinnern, bei der Nationalratswahl 2019, nach dem Aufpoppen der Ibiza-Affäre, da war ja eigentlich die Ibiza-Affäre, die hätte die FPÖ sogar noch überstanden, weil mit den Verschwörungstheorien und so weiter, da wäre man drüber hinweggekommen. Was der FPÖ wirklich geschadet hat damals, war dann, dass unmittelbar nach der Ibiza-Affäre, nach dem Aufpoppen derselben, dann diese Spesen-Affäre auch noch dazu kam und die Leute sagen, oh Moment, der hat sich ja wirklich sehr bereichert. Na, da gab es die Reinigung des Swimmingpools für die Kinder, irgendwelche Sachen. Also das nagt an ihm nach wie vor. Aber man muss sagen, bisher in allen anderen Bereichen gab es für ihn nur Freisprüche.
Na, aber schon noch spannend, wenn Sie das erwähnen, gerade die Ibiza-Affäre. Da wird dann bei der Wiener FPÖ unmittelbar nach dieser Ibiza-Affäre ein Großteil der Daten, der Unterlagen geschreddert, vernichtet, die also belegen hätten können, möglicherweise, man weiß es nicht, dass hier auch die FPÖ-Spitze in Wien sehr unmittelbar beteiligt und involviert war, unter anderem Dominik Knepp.
Der ja immer noch hier auch in ein Verfahren involviert ist, weil er damals für die Finanzen zuständig war. Naja, dieser Umstand, dass da die ganze Buchhaltung auf einmal geschreddert wird und verschwindet. Knepp und die FPÖ Wien erklären es mit normalen Vorgängen, dass sie mehr Platz bräuchten zum Lagern. Ich weiß nicht, wie viel, uns werden ja auch einige kleine Unternehmer zuschauen oder Selbstständige, die genau wissen, was passiert, wenn man der Finanz sagt, oje, ich habe meine Unterlagen geschreddert. Aber es scheint alles rechtlich okay zu sein. Mit Spesen, wie gesagt, aber da sind die Leute immer sehr sensibel.
Frau Bechtel, in einem sind sich so gut wie alle einig, der Ludwig gewinnt eh, das sagt auch die KPÖ ganz offen auf den Plakaten, beziehungsweise sind alle, auch die Umfragen, so, dass es so aussieht, als wäre das eine Gmade Wiesn, wie es auf Wienerisch heißt, für die SPÖ. Das schreiben sie auch in ihrem aktuellen Newsletter für den Falter. Trotzdem ist es so, dass die SPÖ einmal mehr einen Stimmenverlust hinnehmen muss von, laut Umfragen, ca. 3%. Warum?
Naja, also man kann das wahrscheinlich schon damit erklären, dass die auch mit den Zugewinnen wahrscheinlich von der FPÖ, es werden wahrscheinlich ein paar Wähler von der SPÖ zur FPÖ wandern. Ich denke auch, dass es vielerorts eine Unzufriedenheit gibt. Also wenn man sich zum Beispiel in Gemeindebauten umhört, dann sagen viele Leute, die jetzt bei der Nationalratswahl zum Beispiel die FPÖ gewählt haben, dass sie unzufrieden sind mit damit, wie der Gemeindebau nicht saniert wird oder die Waschmaschine funktioniert nicht und da ist jemand unzufrieden. Obwohl die Leute natürlich sehr profitieren von der Politik des Roten Wien und vom Gemeindebau.
Aber das heißt, das ist einfach so eine gewisse Ermüdungserscheinung vielleicht auch, kann man sagen, dass da viele irgendwie sagen, gut, die gewinnen sie eh. Würden Sie das so unterschreiben?
Weiß ich nicht, ob das stimmt, ob Sie sagen, ja gut, die gewinnen sie eh, deswegen geben wir denen nicht die Stimme, sondern lieber...
Ein bisschen unzufriedener auch.
Ja, genau. Ich glaube, es liegt eher an der Unzufriedenheit.
Aber die Kollegin hat den richtigen Punkt angesprochen, wenn ich da reingekriegt habe. Nämlich, dass vielleicht bei einer Gemeinderatswahl so eben diese kleinen Probleme sind, die Leute so massiv aufregen, wie wenn es im Gemeindebau irgendwo tropft oder die Kinder laut sind oder die Waschküche dort nicht funktioniert. Vielleicht lässt man quasi bei Bundeswahlen eher den großen Frust hinaus oder man hält sich ein bisschen zurück und geht nicht hin. Aber vielleicht also Gemeinderatswahlen, die Leute so unmittelbar betreffen, wo man viel näher dran ist, auch an der Politik, vielleicht ist dann da, dass der Zorn rauskommt und dass, wie Sie ausgeführt haben, eben die paar Prozente dann die SPÖ doch verliert. Wenn es bei den 38%, die auch Sie gezeigt haben, bleibt, dann ist es ja noch gut. Und es geht so langsam, immer finde ich ein bisschen bergab. Also wenn es 37,8 wären, dann wird sich der Bürgermeister am Wahlabend auch nicht freuen, auch wenn er ganz klar vorne ist, nicht?
Auf dem zweiten Platz stand jetzt, und auch das dürfte sich nicht mehr ändern, die FPÖ. Auch die FPÖ legt massiv, also das heißt auch, die FPÖ legt massiv zu, verdoppelt sich und kommt da also auch auf einen Prozentsatz jenseits der 10%, die sie noch bei der letzten Wahl hatten, also über 20%, stand jetzt. Die ÖVP wiederum steht vor einer krachenden Niederlage. Also die halbiert sich laut den aktuellen Umfragen fast, die Volkspartei in Wien unter ferner liefen. Was machen die Blauen da derzeit besser als die Schwarz-Türkisen, die jetzt doch so ein bisschen ein ähnliches Wählerinnensegment auch ansprechen?
Also die, wenn man sich den schwarzen-türkisen Wahlkampf anschaut, dann ist der eigentlich fast eine Kopie von dem FPÖ-Wahlkampf. Also beide setzen sehr auf das Thema Sicherheit, beide zeichnen ein Bild von Wien, das sehr dystopisch ist. Und ich glaube, dass die Leute da der FPÖ einfach mehr glauben. Und ich meine, bei der ÖVP kommt auch noch dazu, dass der Abstieg jetzt folgt vom, also 2020 war noch das Hoch mit Sebastian Kurz und da folgt jetzt natürlich der tiefe Fall.
Gernot Blümel damals in Wien noch als Spitzenkandidat. Also das heißt, der Lack ist ab, was auch die Ära Kurz betrifft sozusagen. Wird die Volkspartei sich da davon erholen in absehbarer Zeit?
Also wenn sie jetzt auf unter 10% fällt, das wird natürlich sehr schwer für sie sein. Mhm. Und vor allem, weil, vielleicht reden wir da auch noch drüber, wenn sie nicht mitregiert in Wien, also sie wollen ja mitregieren, dann wird sie eine kleine Oppositionspartei sein in den nächsten 5 Jahren.
Stichwort Opposition finde ich auch spannend. Die Grünen verlieren leicht, laut aktuellen Umfragen, obwohl sie nicht in der Regierung waren die letzten 5 Jahre. Die Neos gewinnen leichter zu, obwohl sie in der Regierung waren. Wie ist das zu erklären? Weil normalerweise hat die Regierungspartei immer so ein bisschen eine Malus als Oppositionspartei.
Meine Grünen waren in der Regierung, in der Bundesregierung. Ich glaube, dass...
Aber jetzt auf Wien-Ebene.
Genau, ich glaube, die Leute unterscheiden da nicht so klein, war das jetzt Bundesregierung oder nicht. Ich glaube schon, dass sie durch die Bundesregierung auch Verluste hinnehmen müssen, die Grünen. Bei den Neos ist es spannend, dass sie ein kleines Plus haben, aber man muss auch sagen, dass sie in Wien jetzt nicht großartig aufgefallen sind in der Regierung. Also weder negativ noch positiv, auch wenn sie natürlich einige Sachen vorangebracht haben.
Wollen Sie noch was ergänzen? Das ist, glaube ich, relativ.
Bei den Neos überrascht mich immer, dass sie nicht einmal in Wien, also dass 10% so eine Schallmauer ist. Also, dass die Neos da nicht ein größeres Potenzial entfalten können in einer bürgerlichen Stadt, wo ja sogar eben der bürgerliche Erstabbieter, nämlich die Volkspartei, eher schwach daherkommt.
Ja. Wir werden auf jeden Fall am Sonntag natürlich uns diese Wienwahl ganz genau ansehen. Und wenn Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, das vor den Schirmen auch tun wollen, dann lade ich Sie sehr herzlich ein, auf Puls24 diese Wahl mitzuverfolgen. Wir haben da natürlich ein Programm für Sie zusammengestellt, den ganzen Tag über am Wahlsonntag. Um 9 Uhr bereits gibt es die Stimmabgaben der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten. Um 13 Uhr gibt es dann ein wild umstritten zum Thema. Die erste Trendprognose gibt es um 17 Uhr. Um 19.45 Uhr die Runde der Spitzenkandidatinnen und in weiterer Folge die Runde der Bundespolitikerinnen und Bundespolitiker. Und um 21 Uhr dann wird das Ganze abgerundet mit einem wild umstrittenen Spezial zur Wienwahl. Kommen wir damit noch zum zweiten großen Thema des heutigen Tages, nämlich zu Papst Franziskus. Der ist, wie Sie geschrieben haben, ein linker Papst, wo ihm so ein bisschen Unrecht getan wird. Da habe ich mit großem Interesse einen Artikel im Profil gelesen. Jetzt ist Franziskus tot. Und das ist natürlich die Frage, die sich viele Katholikinnen und Katholiken auch in Österreich stellen. Wie geht's weiter? Wie schätzen Sie das ein?
Vielleicht noch zu dem linken Papst. Das war immer von sehr konservativ-klerikaler Seite ein Vorwurf. Das wäre ein linker bis marxistischer Papst. Das ist meine Argumentation. Links sein ist quasi die Essenz eines jeden Priesters. Ein Priester steht für Nächstenliebe, steht dafür da, dass er den Armen und Schwachen hilft. Insofern ist ja jeder Pfarrer eigentlich links. Also ich finde, das ist quasi in der Exegese des Franziskus ein Denkfehler. Ja, wie geht es jetzt weiter in der Regierung? Eine Sache ist natürlich, wie geht es unmittelbar weiter in der Organisation? Wir wissen, am Samstag ist das Begräbnis, da kommen aus aller Herren Länder, Staats- und Regierungschefs, angefangen natürlich auch von Donald Trump, dessen erste Auslandsreise jetzt nach Rom zum Begräbnis führt. Und dann kommt das Vorkonklave, da wird auch der emeritierte Wiener Erzbischof Christoph Schönborn dabei sein. Und in 15 bis 20 Tagen beginnt dann das Konklave und dann werden wir alle genau schauen, wer halt dann dort als nächster Heiliger Vater, als Papst hervorgeht. Wird es jemand, der in der Tradition des verstorbenen Papstes ist, also jemand, der offen ist, eine offene Kirche will, eine Volkskirche will, der die Kurie bekämpfen will, der den Reformweg den unvollendeten Reformweg weitersetzt, oder kommt es da zu einer gewissen Gegenbewegung wieder? Wird es ein Papst aus dem globalen Süden? Wird es ein Italiener? Oder gibt es eine Überraschung?
Weil Sie sagen, es ist ein unvollendeter Reformweg, den Papst Franziskus da zurücklässt sozusagen. Was bleibt denn von ihm? Was sind so die großen Errungenschaften aus seiner Sicht, die Bestand haben werden, auch über seine Lebensdauer hinaus?
Ein Papst hat ja auch immer eine außenpolitische Funktion. Da bleibt bei ihm sicher die Annäherung an den Islam. Er hat eine gemeinsame Erklärung unterschrieben mit Vertretern, höchsten Vertretern des Islam. Dafür wurde er auch kritisiert von den rechtskonservativen Kreisen. Die haben ihm fast also Häresie vorgeworfen, also dass er die Kirche verrät.
Weil sie gesagt haben, es gibt nur einen Gott und man erkennt sozusagen den, also Allah als zweiten Gott auch an mit diesem.
Den Kritikern ging es zu weit, ja, dass quasi der Islam als vollwertige Religion in dem Christentum anerkannt wird. Was bleibt sonst von Reformen? Direkt für die Gläubigen zum Beispiel die Anerkennung, oder nicht Anerkennung, aber doch ein weicherer Umgang, ein liberalerer Umgang mit Homosexuellen, ein liberalerer Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen, die jetzt doch zur Kommunion dürfen. Insgesamt hat er die Kirche volksnäher gestaltet und er hat sich mit der Kurie angelegt. Und aber zum Beispiel unvollendet blieb natürlich das Thema Frauen. Frauen wurden wichtiger. Er hat Frauen an hohe Positionen gerückt, aber natürlich, dass Frauen auch zum Beispiel für das Amt eines Diakons zugelassen wird, das blieb unvollendet.
Welchen Stellenwert hat denn Ihrer Meinung nach die römisch-katholische Kirche noch in Österreich? Also die Zahl der Gläubigen, der Mitglieder nimmt ja ständig ab seit vielen, vielen Jahren. Wen interessiert das überhaupt noch in Österreich, um es mal provokant zu formulieren?
Vielleicht kann man da so den Bogen schlagen zu unserem ersten Thema, nämlich zur Wien-Wahl. Wir wissen, dass in den Pflichtschulen in Wien der Islam mittlerweile die stärkste Religion ist und nicht mehr das Christentum. Das bedeutet natürlich, dass das Christentum verloren hat gegenüber dem Islam. Große Frage ist das Christentum in Wien oder in Österreich noch diese Volksreligion, von der auch Papst Franziskus gesprochen hat? Oder ist es auf dem Rückzug und es wird so eine Religion für vielleicht sehr Gläubige, aber immer weniger Christen. Also Fakt ist, das Christentum ist auf dem Rückzug. Ist Österreich bereits ein Land ohne Gott? Das will ich dann aber doch verneinen.
Jetzt ist der Spitzenkandidat der SPÖ bekennender Katholik, Michael Ludwig. Wie weit spielt Religion bisher im Wien-Wahlkampf eine Rolle? Nämlich gar nichts, oder?
Also nein, würde ich sagen, die katholische Religion spielt im Wahlkampf keine Rolle. Es steht auch. Also wüsste ich jetzt nicht, dass das in einem Parteiprogramm erwähnt werden würde.
Ist es auch, gibt es einen Unterschied zwischen Stadt und Land vielleicht? Wenn Sie sagen, dass das da vielleicht in Wien nochmal was anderes ist, als wenn, weiß nicht, am Land irgendwo gewählt wird, in Tirol vielleicht oder in religiöseren.
Ich glaube, dass es am Land eine Rolle spielt, weil vor den Kirchen dann Versammlungen stattfinden oder ein Kirchtag stattfinden, wo Parteien natürlich auch präsent sind. Das ist in Wien, also das kenne ich so von Wien nicht.
Ja. Zu guter Letzt der Hinweis natürlich, wir werden diese Beerdigung am Samstag auch natürlich hier auf Puls24 übertragen. Auch hier haben wir eine Sondersendung geplant, das wird auf jeden Fall hochinteressant. Nicht zuletzt, weil es da auch eben hochklassige Gäste gibt. Hochklassig unter Anführungszeichen, Donald Trump sei dahingestellt, wie hoch die Klasse ist bei dem Herrn, aber auf jeden Fall Gäste aus aller Welt, die da kommen werden, natürlich um sich vom Papst zu verabschieden. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Soraya Pechtl vom Falter fürs Dankeschön. Kommen. Vielen Dank und ich bedanke mich bei Gernot Bauer vom Profil. Vielen Dank für Ihre Expertise.
Dankeschön.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, bei Ihnen bedanke ich mich auch fürs Zusehen. Bleiben Sie dran, hier geht's jetzt nämlich gleich weiter und zwar mit einer Ausgabe von Wild umstritten. Sie wissen, das ist die Sendung von meinem lieben Kollegen Werner Seeker. Da diskutieren heute der ehemalige grüne Nationalrat bzw. EU-Parlamentarier natürlich Michel Raimond, die Herausgeberin des Express Eva Schütz und Journalistin bzw. Kollegin Damita Pressl. Es geht dabei auch eben um die Themen Wienwahl. Es geht dabei auch um Papst Franziskus. Es geht dabei auch um die Frage, wie es jetzt weitergeht nach dem Tod des Papstes. Wir wollen ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Wild umstritten, also jetzt gleich im Anschluss. Uns gibt es dann morgen wieder. Die nächste Ausgabe von Beide Seiten live sehen Sie dann wie gewohnt wieder morgen um 20 Uhr hier auf Puls24. In diesem Sinne, vielen Dank Ihnen fürs Zusehen. Schönen Abend noch. Machen Sie es gut. Haben Sie es fein. Eine schöne Restsendung noch. Auf Wiedersehen. Bis dann.